Handelskraft Deadline Roulette. Der erste Podcast, der Schluss macht mit deinem Due Date Drama.
Ich heiße Sam und euch recht herzlich willkommen zum Handelskraft Deadline Roulette. Wir sind hier im JEDI von Jena Digital, dem Ort, wo digitale Information vorangetrieben wird, wo Privatwirtschaft auf Wissenschaft und Gesellschaft trifft. Und wir wollen mit dem Spin-off des Digital Business Talks, der Handelskraft Deadline Roulette, uns im Step 1 bevorstehende Gesetzesänderungen anschauen. Wir nehmen auf Mitte März. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn es darum geht, über Gesetze zu sprechen, die uns alle irgendwann betreffen werden. Euch erwartet hier keine Rechtsberatung. Dafür gibt es andere Experten. Was ihr hier in dem Spin-off sehen werdet und hören werdet, sind, wie auch im Handelskraft Digital Business Talk, klare Mehrwerte, Fakten, Trends, Analysen, Klartext, Dinge, die ihr konkret mitnehmen könnt, Impulse für euer Business. Und die geben euch nicht nur ich, sondern auch mein geschätzter Kollege Sven Petzold. Hi.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Sven, wir sind zwar erst in Folge 2 dieses Spin-Offs, trotzdem fühlt es sich schon so ein bisschen heimisch an. Und wer uns nicht sieht, sondern nur hört, dem sei noch an dieser Stelle gesagt, zwischen uns liegt eine Roulette-Matte. Wir haben so ein paar Jetons zwischen uns, sodass wir diesem ganzen Roulette-Thematik auch auditiv und visuell ein bisschen was mitgeben können. Sven, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, sag mal 2, 3 Sätze zu dir. Was ist dein Kernbusiness? Was machst du? Was befähigt dich, in so einem Podcast zu sprechen?
Ja, mein Kernbusiness ist Digitalisierung. Das mache ich jetzt seit fast 15 Jahren bei der DotSource. Begleite dort unsere Kunden bei ihren Projekten, Einführung von Systemen, Aktualisierung von Systemen, aber eben auch die strategische Ausrichtung und Reaktionen auf die Änderungen im Markt. Und denke ich, da habe ich schon ein bisschen was mitgenommen in der Zeit.
Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann lass uns doch mal schauen, was heute auf dem Spiel steht.
Die Einsätze bitte.
Es geht heute, Sven, um das, was bei uns allen als NIS2 bekannt ist. Ausgesprochen ist das die zweite EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit. Das klingt EU-like wirklich ziemlich unsexy, ist aber ein extrem wichtiges Thema. Die erste Richtlinie, die stammt mal aus dem Jahr 2016. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Und viele Unternehmen sehen sich einer komplett neuen Bedrohungslage gegenüber. Kannst du mal vielleicht so einen kleinen Bogen spannen, was bedroht uns und was hat das für mein Business eventuell für Auswirkungen?
Ja, letzten Endes ist ja die Kehrseite dessen, dass wir alle so fleißig digitalisieren und die Vorteile dessen mitnehmen, dass wir natürlich auch wieder anfällig sind für andere Themen. Nicht nur vielleicht für den Ausfall einer Maschine, weil sie kaputt gegangen ist, sondern tatsächlich auch Angriffe von außen, jemand, der in mein Netzwerk eindringt, jemand, der tatsächlich meine Systeme lahmlegt. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die da passieren können, sei das ein Hackerangriff in Form von einer DDoS-Attacke, sei das eine Phishing-Kampagne, die gegen mein Unternehmen gefahren wird. Und auf diese Weise fange ich mir dann vielleicht eine Ransomware ein, die für Tage oder Wochen meinen Betrieb lahmlegt.
Jetzt hast du eine ganze Menge Buzzwords um dich geschmissen. Kannst du mal exemplarisch eins davon erklären, beziehungsweise die Auswirkungen dessen? Also wenn mich so ein DDoS-Angriff erreicht und der ist aus Hackeransicht erfolgreich, was kann das für mein Unternehmen im schlimmsten Fall denn für eine Wirkung haben?
Naja, letzten Endes, der DDoS-Angriff ist ja eine massive Überfrachtung meiner Systeme mit Anfragen. Und je nachdem, wie natürlich meine Systeminfrastruktur ist, kann das, ich sag mal, nur sein, dass mein E-Commerce-System nicht mehr verfügbar ist oder welchen Dienst ich auch immer im Internet habe. Wenn jetzt natürlich dieses E-Commerce-System, sei das bei einer Bestandsanfrage, auf meine Warenwirtschaft zurückgeht, dann legt so ein Angriff natürlich auch gleich das noch mit lahm. Das heißt, einerseits kann ich nicht arbeiten, andererseits können aber auch Kunden nicht einkaufen. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, den großen Black Friday Sale habe und genau an diesem Tag mein E-Commerce-System nicht da ist, dann ist der Zug letzten Endes abgefahren.
Um das mal noch ein bisschen greifbarer zu machen, ich habe mal eine Zahl rausgesucht aus einem Handelskraft-Blog-Artikel, den ich auch in den Shownotes verlinke. Die Cyberangriffe sind allein im Vergleich von 2023 zu 2024 um 78% gestiegen. Das ist also ein massiver Anstieg. Dass diese Gesetzesnovelle quasi notwendig ist, steht damit irgendwie außer Frage. Ne? Lass mal ein bisschen gucken, was die Kerninhalte dessen sind. Was will denn die EU? Was wollen die machen? Und wie sinnvoll ist das? Was geplant ist, ist ja ein einheitlicher Rechtsrahmen und eine Meldepflicht für die kritische Infrastruktur. Das ist zum Teil auch schon in der ersten Gesetzesfassung so gewesen. Nur irgendwie ist es so, dass es jetzt deutlich mehr Unternehmen betrifft, oder?
Richtig, im ersten Schritt ging es erstmal um die kritischste Infrastruktur, also sei das Energie-, Gesundheitswesen, das eben durch so eine Ransomware-Attacke zum Beispiel nicht Krankenhäuser so einfach lahmgelegt werden können. Ne? Letzten Endes geht es da um Menschenleben, wenn Operationen verschoben werden müssen, weil die notwendige Software nicht funktioniert. Im nächsten Schritt geht es jetzt natürlich auch da um angrenzende Sektoren, sei das große Unternehmen oder auch mittelständische Unternehmen, wenn sie unter diese Kriterien fallen, die da geschützt werden sollen oder die eben durch dieses Gesetz dazu ermuntert werden sollen, sich selbst zu schützen. Letzten Endes hat es ja eine große wirtschaftliche Auswirkung, wenn jetzt da viele Unternehmen lahmgelegt werden, beziehungsweise sind das ja dann unter Umständen auch Zulieferer für kritische Infrastruktur, die vielleicht jetzt nicht eine unmittelbare Wirkung haben, aber langfristig auch diese kritische Infrastruktur stören können.
Wir reden hier in Summe immerhin von ca. 30.000 deutschen Institutionen und Unternehmen, die das betrifft, weil die Schwelle für dieses Gesetz, für die Tragweite dieses Gesetzes sind nur, was die Unternehmensgröße angeht, 50 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz von über 10 Millionen Euro. Das heißt, das betrifft ja im Zweifelsfall auch mal den ein oder anderen großen Handwerksbetrieb, ne?
Richtig.
So, deswegen, Sven, lass uns gar nicht lange rumeiern und lass mal gucken, was bis wann passieren muss. Lass uns mal die Kugel ins Rollen bringen.
Rien ne va plus, nichts geht mehr.
Sven, hier geht es um Deadlines, das ist der Name. Deswegen, was ist denn die Deadline für das NIS-2-Gesetz und wie konkret ist sie denn überhaupt?
Ja, du hast es schon richtig gesagt, wie konkret ist es? Wir sind doch tatsächlich ein bisschen in einer Schwebesituation. Wir als Deutschland hätten bis 18. Oktober 2024 tatsächlich diese EU-Verordnung umsetzen müssen. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass wir da gerade ein paar andere Baustellen haben. Neuer Bundestag muss ich jetzt erstmal finden. Und deswegen wird das sicherlich noch ein bisschen dauern. Wir gehen mal davon aus, dass das dann im zweiten Quartal 2025 auch über die Bühne geht, aber setzt natürlich voraus, dass das entsprechend die Priorität hat.
So, und was man als Unternehmen jetzt schon tun kann und tun sollte, um dem gewappnet zu sein, sind ein paar Dinge, die sind eigentlich, wenn man digitales Business ernst nimmt, gar nicht so ein neuer Hut. Also da werden so Dinge in den Raum geworfen wie: Schaut mal, dass ihr eure Systeme mit einer Multifaktor-Authentifizierung verschlüsselt. Es geht generell um Verschlüsselung und Kryptographie. Es geht um Melde- und Registrierungspflichten. Und das ist, glaube ich, neu in diesem Gesetz: Es geht um eine größere Verantwortung der Geschäftsleiter der Unternehmen. Ist das richtig?
Richtig. Es ist so, dass diese auch geschult werden müssen. Das heißt, wir haben nicht nur die Mitarbeiter, sondern letzten Endes da auch eine Schulungspflicht und es wird dort auch eine gewisse Haftung geben, wenn das entsprechend nicht umgesetzt wird.
Haftung ist ein super Stichwort, um in die nächste Rubrik überzuleiten, denn wir hören jetzt die Worte, die man am Roulette-Tisch safe niemals hören möchte.
Die Bank gewinnt.
Jo, wir sprechen über das Worst-Case-Szenario. Was steht für mich auf dem Spiel, wenn das Ding in die Hose geht? Wenn ich mich diesem Gesetz nicht so widme, wie es notwendig wäre, was sind die Fallstricke? Sven, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was beim EU-AI-Act für Strafen drohen und die waren schon erheblich. Was haben wir denn jetzt zu befürchten, wenn ich mich nicht ernsthaft um diese neue Gesetzeslage kümmere?
Ja, auch hier sieht die EU wieder Strafen vor. Die sind tatsächlich nicht ganz so hoch, wie das bei dem EU-AI-Act ist, wobei wiederum die Gefahr, die hier davon ausgeht, wenn ich mich nicht schütze, aus meiner Sicht noch viel größer ist. Das heißt, beim AI-Act, wenn ich darauf verzichte, dann lasse ich vielleicht ein Potenzial liegen. Hier habe ich eben die Gefahr, dass ich durch einen Hackerangriff meine komplette Produktion lahmlege. Und die Frage muss sich natürlich jeder selber stellen: Kann ich es mir erlauben, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nicht zu produzieren? Habe ich den Cash-Polster, um das abzufedern? Die letzten Jahre wurde von vielen Unternehmen genutzt, um eben massiv zu digitalisieren. Ich kenne viele Unternehmen, wo ein ERP-System sozusagen das Herzstück ist. Die Produktion wird koordiniert, die Logistik wird koordiniert, sämtliche Aufträge. Und wenn da wirklich eine Ransomware ihren Weg hinein findet, dann steht der Laden. Und da ist das unter Umständen die viel größere Gefahr als jetzt letzten Endes die Strafe.
Wem das als Bedrohungsszenario, du hast ja eindrucksvoll geschildert, nicht reicht, dem sei noch mitgegeben, was denn so die gestaffelten drohenden Strafen sind. Also wir reden hier von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des Jahresumsatzes, wenn es sich um eine kritische Infrastruktur handelt, und immerhin noch bis zu 7 Millionen oder 1,4% des Jahresumsatzes bei wesentlichen Infrastrukturen. Und auch ein Imageschaden droht, denn diese Verstöße werden öffentlich gemacht. Also wem es nicht reicht, seine Produktion im Zweifelsfall lahmlegen zu müssen, weil ein Angriff von Hackern erfolgreich war, dem sei gesagt, auch das Image kann erheblich darunter leiden, wenn man dieses Gesetz auf die leichte Schulter nimmt. Und das haben wir auch schon kurz angesprochen, auch als verantwortlicher Unternehmensleiter habe ich dort eine ganz entscheidende Aktie dran und kann sogar persönlich haftbar gemacht werden, sollte ich meine Überwachungspflichten vernachlässigt haben. Jetzt aber genug mit so den ganzen schweren Zahlen und dem, was das alles so schwierig macht. Sven, lass mal gucken, was wir mitnehmen können.
Wer schaut?
Wat nu? Wir haben eine Menge bedrohliche Szenarien von dir gehört. Das ist auch ein heißes Thema. Also wir leben ja auch in einem Zeitalter, wo Kriege auch online geführt werden. Und wir haben es auch schon erlebt, auch in Deutschland, dass der aktuelle Konflikt auf die deutsche Wirtschaft sich niederschlägt in Form von Cyberangriffen. Was nehmen wir mit? Was kann ich als Unternehmen tun, um mich diesem Horrorszenario gewappnet zu fühlen?
Als erstes denke ich, ist immer wichtig, wenn man sie nicht schon gemacht hat, eine Bestandsaufnahme. Das heißt, bin ich überhaupt vom NIS2 betroffen? Und unabhängig davon sollte man das Thema Security nicht vernachlässigen. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, neben Strafen drohen auch letzten Endes die Angriffsszenarien. Aber es gibt auch gleichermaßen die Möglichkeit, das Ganze irgendwo als Chance zu nutzen. Das heißt, wenn vielleicht meine Systeme in ein End-of-Life übergehen, kann ich natürlich das Ganze auch nutzen, um mich technologisch mit meinen Systemen neu aufzustellen und da sozusagen das Wachstum für die nächsten Jahre vorzubereiten. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht unter den Teppich kehren sollte.
Sven, das sind wertvolle Hinweise. Die hat auch noch das BSI gegeben, das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist richtig sexy, der Name. Aber die Empfehlungen, die es ausspricht, sind durchaus sinnvoll. Ne? Es empfiehlt unter anderem, mindestens 2 Personen pro Unternehmen als Koordinatoren zu benennen, die sich diesem Thema annehmen. Die Bestandsaufnahme, die hast du schon angesprochen, das ist auch eine Empfehlung vom BSI. Und ja, das ist auch ein Selbstläufer quasi, aber sei einmal mit gesagt, macht kontinuierliche Verbesserungen in der Informationssicherheit. Kümmert euch um eure Cyberhygiene. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mal bei uns in der DotSource einen Kollegen, ich dachte, das wäre ein Kollege, ich kannte das Gesicht nicht, in einem Meetingraum getroffen mit unheimlich vielen Laptops und habe dann ihn angesprochen, was er denn hier eigentlich macht, und hat sich herausgestellt, das ist genau so ein Penetrationstest gewesen. Man hat sich wirklich mal jemand gesucht, den man dafür bezahlt, einen Hacker quasi, mal zu probieren, wie einfach komme ich denn hier in eure Systeme rein? Und was, wenn ich drin bin, was kann ich da anstellen? Also auch das kann ein Weg sein. Sucht euch jemand, der dieses Bedrohungsszenario mal simuliert, bevor es dann tatsächlich von jemand getan wird, der euch Böses will. Das wäre mein Take an der Stelle. Was hältst du von der Idee, den CISO, den Chief Information Security Officer, mal davon abgesehen, dass dieser Titel kaum auf eine Visitenkarte passt, in jeder Firma so zum Standard zu machen?
Ja, ob das jetzt ein Titel mit Visitenkarte sein muss, darüber lässt sich, denke ich, trefflich streiten. Ich glaube, es ist aber wichtig, jemanden zu haben, der sozusagen dieses Label hat, dieses Thema mit sich nimmt. Man braucht ja sowieso jemanden, der sich für den Datenschutz beschäftigt. In kleineren Unternehmen kann das dann vielleicht auch eine Personalunion sein. Und so ein öffentliches Label im Unternehmen hat natürlich auch den Vorteil, dass alle Mitarbeiter wissen, okay, das ist der oder diejenige, auf die gehe ich zu, wenn wir hier so ein Security-Thema haben. Und das ist auch jemand, der da sich damit beschäftigen kann, was sind Themen, was müssen wir tun, Du hast es eben angesprochen, Penetrationstests vielleicht auch zu koordinieren und einfach auch so ein bisschen einen Blick für dieses Thema zu haben. Und das Beispiel finde ich eigentlich ganz gut. Man darf sozusagen Cyber Security nicht nur in IT-Systemen denken. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Themen, die dann auf anderen Wege passieren. Also ich kann zwar eine wundervolle Firewall-Konfiguration haben, die niemand hineinlässt, aber wenn jeder einfach mit einem USB-Stick in meine Werkshalle hineinlaufen kann und der Rechner nicht gesperrt ist oder das Passwort auf einem Post-it am Bildschirm hängt, dann habe ich eben so die Schadsoftware gegebenenfalls hineingelassen oder den Spion ins System.
Okay, also der CISO und der Datenschutzbeauftragte sollten mindestens mal im selben Büro sitzen, so viel habe ich mitgenommen. Ich habe eine ganze Menge anderer wichtiger Impulse mitgenommen. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, sollten euch diese Themen interessieren, mal die Knöpfe drückt, die dafür sorgen, dass wir in Kontakt bleiben. Abonniert den Podcast, teilt das Ding. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, was für euch die Deadlines sind, die euch im Nacken sitzen, die euch brennend, die euch unter den Nägeln brennen. Damit wir weiter im Kontakt bleiben. Ich packe euch in die Shownotes noch einen Blogartikel zum Thema NIS2, den es sich lohnt zu lesen. Ich packe euch einen Link zum aktuellen Trendbuch mit rein, wo das ein Riesenthema ist. Und on top gibt es noch die Website von meinem geschätzten Kollegen Erik Domrich, der sich nämlich genau um so eine Security-Themen kümmert. Sven, ich sag dir vielen Dank fürs Dasein und euch fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das Handelskraft Deadline Roulette ist ein Podcast der Digitalagentur DocSource. Dank geht raus an Christian Krötsch, Charlotte Wilford, Franzi Kunz und Markus Stehvogt.